Römer 8, Vers 31 bis 39. Was sollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm, mit Jesus, nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier. Er stellt das Christus vor, um das noch einmal herauszustellen. Das ist der Messias Jesus. Das ist ja das gleiche Wort, hebräisch, Messias, im Griechischen Christus. Der Messias Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Ich muss nochmal unterbrechen, es sind ja immer auch neue Freunde unter uns und die wollen wir besonders grüßen, aber dass wir es deutlich machen. Ich treffe viele Leute, die sagen, wissen Sie, ich habe eine große Meinung von Jesus. Und wenn Sie wissen wollen, ich bin ganz Ihrer Meinung, Jesus war ein Genie, sicher einer der größten Menschen, der je gelebt hat. Und dann müssen wir sagen, Sie sind genau in der verkehrten Richtung, so gut Sie es meinen. Sondern was uns wichtig ist, ist, dass Jesus, der von Gott Gesandte ist, der auferstanden ist und heute zur Rechten des Thrones des lebendigen Gottes steht. Das steht ja hier. Jesus, der Sohn Gottes, der auferstanden ist und heute lebt und wirkt. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Entbehrung oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht im Psalm 44, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Herr, mach uns darin ganz gewiss und fest. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, hoffentlich muss niemand von Ihnen ganz allein durchs Leben gehen. Also ganz allein, dass er überhaupt nie das erfahren hat, wie er sich in der Liebe seiner Mutter bergen kann. So überhaupt noch nie erfahren hat, wie das ist, wenn man einen Ehegefährten hat, der treu einem zur Seite steht. Ja, doch wenn Sie das nicht haben, dass Sie dann irgendeinen Freund haben, von dem Sie sagen, zu dem kann ich gehen, dem kann ich das Herz ausschütten. Wenn Sie gar niemand haben, überhaupt niemand, niemand in Ihrer Familie, niemand in Ihrem Freundeskreis, das kann man gar nicht sagen, wie das ist. Denn es kommen ja Stunden in unserem menschlichen Leben, die können sehr rasch eintreten. Da haben wir den Eindruck, unser Leben sei wie eine flackernde Flamme, die gerade verlöscht. Und da brauchen wir jemanden, der uns stärkt, der uns ermutigt. Und da haben wir auch in diesen schweren Stunden keinen Halt mehr in uns. Vielleicht mag Sie das heute Morgen trösten, dass es auch niemand jetzt unter uns gibt, der in allen Lebenslagen in sich solch einen starken Anker hätte, dass er gar nie wankt und weicht. Darum ist das für uns so wichtig, dass wir nicht bloß Menschen zur Seite haben, sondern den lebendigen, ewigen Gott. Sie müssen in Ihrem Leben genau und sicher wissen, ob Gott für Sie eintritt. Und das ist jetzt noch viel mehr, als wenn Sie den besten aller Ehegatten hätten. Noch viel mehr, als wenn Sie die Mutter hätten, die das Urbild aller Mütter wäre. Noch viel mehr als den treuesten Freund. Wenn in Ihrem Leben, in allen Lagen, die Sie treffen können, wenn Sie dann wissen, Gott ist für mich, Stellen Sie sich einmal vor, wenn Sie allein gelassen sind von Menschen, wenn Sie durch schwere Krankheitsnot hindurchgehen, wenn Sie verlassen sind, Gott ist für mich. Wer kann so sprechen? Wirklich, dass Gott tatsächlich hinter uns steht, hinter unseren Berufssorgen und dem, was wir morgen treiben, hinter unseren häuslichen Dingen, hinter unserer kleinen, schwachen Persönlichkeit. Gott ist für mich. Aber in der Tat haben, wo es überhaupt Glaubende gab, immer wieder diese Menschen darin ihren Mut gewonnen. Das hat sie herausgeholt aus den Depressionen. Nur das. Gott ist für mich. Das hat ihnen in ausweglosen Lagen Hoffnung gegeben. Da haben sie wieder gewagt, Neues zu beginnen, und sie haben es tun dürfen. Sie waren die Bahnbrecher der Zukunft. Schwache Leute wurden plötzlich stark, denn das war nicht ein Spruch, Gott ist für mich, sondern es war wirklich so. Gott war mit ihnen, dann kam es gar nicht darauf an, wie klein und unbedeutend die waren. Gott hat im Leben dieser Menschen gewirkt. Aber jetzt werden Sie fragen, wie kann ich das wissen? Ich will einfach Ihnen jetzt ein wenig helfen. Wie können Sie das selbst wissen, ob Gott für Sie ist? Ich muss mit den Zweifeln beginnen. Es wird ja viel in unseren Tagen über die Zweifel geredet. Ich habe es Ihnen oft gesagt, ich halte die Zweifel am Wort der Bibel für nicht gerechtfertigt. Das ist das Gewisseste, was wir in dieser schwankenden Welt überhaupt haben. Ich verstehe, dass wir zweifeln, so sind wir einmal, aber sie sind nicht gerechtfertigt. Aber es gibt andere Zweifel, die befallen uns sehr oft. Die Zweifel nämlich, das gibt es auch im Leben von glaubenden Christen, ist Gott wirklich für mich? Ich erlebe das oft bei den Gesprächen, die wir dann führen in den notvollen Stunden. Wahrscheinlich wird das da besonders bedrängend empfunden. In den Tagen der Freude und des Urlaubs, da ist man so beschäftigt mit allerhand, was man erlebt. Aber wenn plötzlich es an den Punkt kommt, wenn man merkt, mein Leben ist wie eine verlöschende Flamme, die flackert noch etwas. Und ich habe ja gemerkt und möchte das Ihnen immer wieder sagen, dass gerade bei Krankenbesuchen Sie dieses Thema anschneiden müssen. Auch bei Menschen, von denen Sie meinen, der beschäftigt sich bestimmt nie mit religiösen Dingen. Schneiden Sie dieses Ding an und fragen Sie einen Menschen, sind Sie eigentlich sicher, wie Gott zu Ihnen steht? Ach, ich erlebe in unseren Tagen so viele Christen, die sagen, ach, Gott ist doch so schrecklich lieb, da braucht ihr euch überhaupt nicht Sorgen. Gott ist gütig und er will überhaupt nichts Böses von euch. Aber das hilft ja nichts. Wenn Sie einmal in diese tiefen Anfechtungen hinuntergehen. Und wie oft haben mir das Menschen gesagt, ich habe Angst, ob Gott nicht als der Rächer mir hintendrein geht. Ich habe so viele Dinge in meinem Leben, die habe ich jahrzehntelang von mir weggeschoben. Und erst wo ich merke, dass mein Leben vor dem ewigen Gott steht, spüre ich, er verfolgt mich. Das treibt ja heute viele Menschen um. Und die lassen wir oft allein und helfen ihnen nicht zurecht. Das ist doch der natürlichste und selbstverständlichste Gedanke, den Sie in allen Heidentum sogar finden, dass die Menschen eine Ahnung davor haben. Ich habe mich an meinen Eltern versündigt und habe so viel Böses getan. Verfolgt mich Gott nicht? Ach, darum liege ich im Krankenbett. Vergesst das ja nie bei diesem jungen Mann, von dem ich Ihnen schon oft erzählen konnte, den ich mit 18 Jahren zum Sterben einst in Tuttlingen begleitet habe. Der als erstes nach seinem Verkehrsunfall sagte, nachdem er jahrelang in keiner Kirche mehr war seit seiner Konfirmation, da hat mich Gott hingeworfen, weil ich mit meinem Vater Streit hatte. Die Menschen haben so ein Empfinden, Gott verfolgt mich, gerade wenn sie von ihm weglaufen. Woher kann ich denn das wissen, dass Gott für mich ist? Oder, wenn das in unserem Glaubensleben auch durch die persönlichen Anfechtungen hindurchgeht, es gibt Stunden, wo Gott uns einfach das anleuchtet, anstrahlt und ganz deutlich unter die Augen stellt, was vor ihm nicht richtig ist. Und dann merken wir haben keine Freude zum Beten und wir haben auch gar keine Gefühle des Geborgenseins bei Gott. Das Bibellesen lässt uns kalt, das zieht uns nicht zur Versammlung, im Gottesdienst, in der Bibelstunde. Wir sind irgendwie innerlich leer und dann sagen wir, ob Gott überhaupt noch zu mir kommen kann. in mein Leben, das so befleckt und beschmutzt ist mit solchen Dingen, gibt es das bei Ihnen auch, dass Sie manchmal entsetzt sind, was in unserem Kopf an furchtbaren Dingen noch erscheinen kann? Und wie manchmal, es ist wie wenn die ganze Macht der Hölle noch einmal ihre Gegenwart demonstriert in unserem Leben. Und gerade Christen leiden besonders unter dieser Anfechtung, dass sie gar nicht sich trösten können, Gott ist für mich, er kann ja gar nicht mehr für mich sein. Und darum möchte ich Sie fragen, woher können Sie denn das gewiss wissen, da geht es ja Paulus darum, gewiss wissen, dass Gott für mich ist? Nicht, weil Sie sich entschieden haben für den Glauben. Nicht, weil Sie Gott irgendwelchen Dienst getan haben. Nicht, weil Sie irgendetwas Gott dargebracht haben. Nicht, weil Sie einmal getauft wurden. Selbst das kann Ihnen kein Garant sein, weil Sie sagen, ja wirklich, war das Wasser damals so entscheidend für mich? Jetzt ist doch das ganze Dunkle in meinem Leben so mächtig. Sie können sich nicht brüsten mit irgendwelcher Gläubigkeit, die Sie haben. Paulus nennt den Grund, warum er gewiss ist. Auch bei Paulus ruht das nicht auf irgendwelchen persönlichen, frommen Einstellungen. Gott hat seinen Sohn für mich dahingegeben. Nun werden Sie selbst wissen, wenn von Ihnen einmal verlangt ist, dass Sie ein Opfer bringen, ein Opfer an Zeit und an Geld, sagen Sie, ich kann ein Opfer nur bringen für jemand, den ich lieb habe. Das fällt Ihnen leicht, für Ihre Familie oder für einen lieben Menschen ein großes Opfer zu bringen. Genau das meint Paulus. Gott hat für mich das Opfer gebracht. Und jetzt denken Sie noch einmal an sich hier, ganz direkt. Alle Menschen dieser Welt sind eingeschlossen in diesem großen Opfer des eigenen Sohnes Gottes, den er verbluten ließ am Kreuz. Darum ist dies unser Kennzeichen. Unser Symbol, an dem wir uns aufrichten können. Wenn Sie sagen wollen, aber ich bin doch zu schlecht. Nein, das war ja gerade noch in dieser letzten Todesstunde Jesus wichtig, offenbar zu machen. Sogar für die Mörder, die neben ihm hingen, keiner ist so schlecht. Sogar Jesus ist für Gottlose gestorben, für Menschen, die ihm ins Gesicht schlagen. Schlimm ist nur, wenn einer seine eigene Schlechtigkeit und Sünde nicht kennt. Dann gilt das, für solche Leute ist Gott, die hat er lieb, die schließt er ein und hinter die will er sich stellen. Gott ist für mich. Und dann kann man das ja bloß noch zittern sagen, Gott ist für mich. Auch in der Anfechtung, man kann hindurchfinden zu einer neuen Glaubensfreude. Um Jesu willen, um seines Blutes willen, ich sage das, ja, er ist für mich. Ich will es bekennen vor den anderen Menschen. Ich will es hineinrufen in die Welt. Ich will fröhlich mich an die Arbeit machen. Ich will nicht sitzen bleiben in der Traurigkeit. Gott ist für mich. Ich habe ein neues Ja. Nicht dieses alte, selbstbejahende Ja, sondern ein ganz neues Ja. Ich sehe mich neu im Licht Gottes. Ich weiß, was er an mir umändern will und wie ich werden darf. Und wie Gott mich einmal umgestalten will in sein Bild hinein. Das macht mich so fröhlich. War mein erster Punkt. Wie kann ich das wissen? Jetzt habe ich noch drei Punkte, die ich anfüge, auch wenn es bei uns ganz kümmerlich aussieht. Das kann man so schlecht festhalten, Gott ist für mich. Ja, aber wenn Sie dann einmal Ihr Leben so aus der Schau Gottes betrachten, müssen Sie doch sagen, Gott soll für mich sein. Was geschieht in meinem Leben schon Großes? Jetzt will ich es mal umdrehen und sagen, denken Sie mal jetzt hier im Gottesdienst. Wenn Gott für uns ist, es ist doch ein schlichtes Gottesdienstchen, was wir heute Morgen machen. Menschenmund, der das Lob Gottes zu verkündigen versucht, hat das denn Paulus nicht ebenso früher beschäftigt und beschwert? Wenn er an seine kleinen Hauskreisgemeinden dachte, die er gegründet hat und die sehr anfällig waren, wir wissen ja aus den Briefen, wie es dort zuging, äußerst menschlich. Wenn Gott für uns ist, dann muss er doch in der Welt seine Gegenwart viel größer, mächtiger, herrlicher demonstrieren. Dann müsste doch das den Ungläubigen in die Augen springen. Wenn Gott jetzt nur wie einen Vorhang wegschieben würde, und wir würden in die ewige Welt Gottes hineinblicken können. Es ist ja nur wie eine kleine Stufe, durch die wir einmal gehen in unserer Todesstunde vom Glauben zum Schauen. Hoffentlich sind wir alle dabei. Das ist ja die Welt Gottes angefüllt mit den lobpreisenden Heerscharen, die Gott dienen. Wenn wir jetzt einen Blick davon haben können, wie wäre das stärkend? Was soll ich hier oben? Sie gucken mich an. Sie müssen doch den heiligen Gott ansehen. Seine englischen Boden, die Lobgesänge hören und all das, was dort im Himmel hörbar und sichtbar wird. Und wir müssen in dieser armseligen Gestalt unsere Gottesdienste feiern. Und das wiederholt sich ja in ihrem eigenen Leben. Da geht es ganz kümmerlich zu, Sorgen um das tägliche Brot, um seinen Beruf. Wenn Gott für uns ist, ich verstehe, dass Leute sagen, wenn Gott für mich ist, dann darf es in meinem Leben kein Leid mehr geben, kein Krieg, da muss alles himmlisch schön sein. Ich verstehe, dass die Gottlosen so reden. Aber Paulus hat das gerne so genommen, dass er durch die armselige Gestalt hindurchwirkt. Und als er diesen Brief geschrieben hat, da konnte er noch gar nicht wissen, durch welche Not er noch hindurchgehen muss. Auf seinem Weg nach Rom, das hat er sich ganz anders vorgestellt, wie er nach Rom einzieht, nicht in Ketten gebunden, mit diesen Kriminellen an eine Schar zusammengefügt, bewacht von den römischen Legionären. Aber so ist das einmal, dass die Wege der Gemeinde Jesu sehr schlicht und kümmerlich sind, die Gott uns führt. Aber darum sagt er, wir erleben es, wie uns Gott doch alles schenkt. Das war ja für ihn das Wunder. Wir kommen zusammen in einem schlichten Zimmer einer Wohnung und wollen uns im Namen Jesu versammeln. Und dann passiert das, dass die Gegenwart Gottes da ist. Die Glaubenden erfahren es. Dann redet Gott und wirkt. Wir sind ja immer wieder überwältigt, wie dieses Wunder geschieht. Nicht durch das Schauen der Augen. Das können wir erst einmal in der neuen Welt Gottes mit den Augen. Das bleibt in dieser Welt uns weggenommen. Wir leben jetzt im Glauben, aber wie sollte er uns nicht alles schenken? Wir gehen durch manche Bedrängnis und Bedrückung hindurch und erfahren es doch, wie er uns alles schenkt. Wenn Gott uns schon durch Jesus einen Sohn gegeben hat, wie wird er uns dann erst recht durch die Krankenzeiten hindurchtragen? Mich hat das beeindruckt. Ob Sie nun in die Geschichte sehen oder ob Sie das heute immer wieder erleben, an Beispielen, ich will gar kein eigenes jetzt hervorheben, wie da Menschen waren, die darunter gelitten haben und gesagt, wir bräuchten eigentlich einen Prediger in unseren Zeiten, der so das Evangelium predigt, aber der war nicht da. Einen, der die Menschen anzieht, der war nicht da. Und dann sind sie mit Zittern und Zagen selbst hingegangen, haben zu Menschen geredet und das Evangelium bezeugt. Und der Herr war mit ihnen und schenkte es, dass durch dieses Wort hindurch Jesus verherrlicht wurde. Und es war auch immer so, dass die Gemeinde Jesu durch viel Armut ging. Die Glaubenswerke, die Gott heute segnet, sind meist auch finanziell sehr angefochtene Glaubenswerke, die materielle Not haben. Und da geht es durch viel Gebet hindurch und plötzlich erleben sie, wir haben einen lebendigen Herrn. Wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Es kommt sogar so weit, dass wir am Ende das preisen und Gott dafür dankbar sind, dass er uns immer wieder in die Engpässe hineinführt. Denn sonst würden wir gar nicht ihn suchen. Dort erleben wir ihn sogar ganz neu in seiner Macht und in seiner Güte zu uns. Das andere, Gott ist für uns, auch wenn wir von allen Seiten bedrängt sind. Also das erste war, auch wenn es ganz kümmerlich zugeht. Das zweite jetzt, auch wenn wir von allen Seiten bedrängt sind. Viele von Ihnen, die haben keine Feinde. Und das freut mich, dass Sie so ein sympathischer Mensch sind, dass Sie von allen geliebt und anerkannt sind. Was war bloß bei dem Paulus los, dass er plötzlich so viel von Feinden redet? Es kann gar nicht ausbleiben. Wenn Sie Gott mit Lauterkeit dienen und für die Ehre Gottes in dieser Welt eintreten, dass sie in Konflikte kommen und in Kämpfe. Das Wort Kampf kann ihnen nicht fremd sein. Nicht die Kämpfe um unsere Dinge, die wollen wir vergessen. Das lohnt den Streit nicht. Sondern die Kämpfe um die Ehre Gottes. Und darum habe ich Ihnen vorher in der Schriftlesung noch einmal von Paulus aus dem Epheserbrief gelesen, wie er davon spricht, die Welt ist besetzt von der Macht Satans. Und er höhnt und spottet über die Evangeliumsboten. Was wollen denn die? Mir gehört doch die Welt. Und sie wollen glauben, sie könnten einen Menschen aus der Gewalt Satans herausreißen. Glauben Sie das im Ernst? Glauben Sie, Sie könnten einen gebundenen jungen Menschen heute freimachen, der irgendwo in den Banden des Teufels ist? Glauben Sie das? Glauben Sie, die Christen könnten heute dem Teufel das Feld streitig machen? Wie soll denn das auch geschehen? Hat der Paulus gesagt, doch, in der Macht Jesu. Ihm ist gegeben, Jesus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum gehe ich hin. Und er hat das plötzlich erlebt. Aber da gab es Auseinandersetzungen in Ephesus. Da brüllten die Leute, weg mit ihm. Da ging es durch böse Gerüchte hindurch. Die waren erfunden von A bis Z. Und Paulus kann nicht dagegen Stellung nehmen. Die Sache des Evangeliums ist in unserer Welt immer eine bedrängte. Es gab einmal einen großen Kirchengeschichtler, den Gottfried Arnold. Er ist eigentlich der Begründer unserer modernen Kirchengeschichte. Der hat ein Buch geschrieben über das Werden des Reiches Gottes und hat gesagt, eigentlich war die wahre Gemeinde Jesu auch in der Kirche immer ausgestoßen und war ich immer bei den Randgruppen. Ob man es gerade auf die Formel bringen kann, darüber kann man sich noch streiten, aber es ist was ganz Richtiges dran. Das ist auch nie bei den großen Scharen, wo man christlich tut. Die Nachfolge Jesu, das geht durch Schimpf und Schande, durch Verleumdung. Da wird die Mission in Frage gestellt, da wird alles erfunden. Nun müssen Sie bloß wissen, auch wenn Sie von allen Seiten bedrängt sind, gerade dann will ich es festhalten. Gott ist für mich, um Jesu willen. Und das hat Paulus Mut gemacht, dem Kampf nicht auszuweichen, sondern ihn auf sich zu nehmen. Es hat ihn genauso bis ins Innerste getroffen, wenn er allein gelassen war. Und es gibt manche unter uns, die sich in ihrer Familie nicht mehr verstanden wissen, weil sie Jesus nachfolgen. Und wo es Trennungen gibt, bis in den Freundeskreis hinein um des Gehorsams Jesu willen. Und es gibt Kämpfe und Auseinandersetzungen. Ich möchte hier auch an unsere jungen Leute denken, die manchmal in ihren Schulen und manchmal auch im Religionsunterricht so angefochten sind, dass sie mit Zittern und Zagen hineingehen. Und dann sollen sie es wissen. Und wenn es ein 13-jähriger junger Jesus-Jünger ist, dass Gott für ihn ist, wenn er den Mund auftut und sich zu Jesus bekennt, dem, der gestorben und auferstanden ist, da steht Gott dafür ein. Natürlich fühlen wir uns immer schwach und armselig. Und wenn Sie meinen, das sei bloß Ihr Problem, das ist unser aller Problem. Dass wir uns vor den Menschen verlacht und verspottet fühlen. Und was soll ich denn ausrichten können? Ich mit meiner kleinen Kraft. Gott ist für mich. Er spricht davon, hier der Paulus, wie Jesus Christus auferweckt ist. Wir haben einen lebendigen Jesus. Er tritt für uns ein beim Vater. Und er betet für uns. Wir meinen, wir seien ganz allein, jetzt niemand sagt, ach, Jesus steht hinter dir und betet für dich. Und es ist eine Schande für uns, wie wenig wir oft wagen im Zeugnis und im Bekenntnis für Jesus. Warum wagen Sie nicht das klare Wort unter Ihren Kollegen? Warum nicht? Jesus steht doch hinter Ihnen. Gott ist für uns. Und Jesus vertritt Sie und er macht Sie gerecht. Lass Sie reden, was Sie wollen. Er macht Sie gerecht. Das heißt, er tritt für sie ein und sagt, dass sie ihm genügen und Gott gefallen. Was brauchen sie das Urteil der Menschen noch zu fürchten? Und noch das Letzte, auch wenn es durch Leiden geht. Nun erwähnt er ja Paulus in diesem Abschnitt so viel von den persönlichen Leiden, durch die wir hindurchgehen müssen. Und nicht so, als ob man das einfach abschütteln könnte wie die Regentropfen im Regenmantel und sagt, mich lässt das kalt, Angst, oh, das ergreift mich. Das kann ich gar nicht wegdrücken, das kann ich gar nicht ausschalten. Die Angst, die hält mich gefangen. Und die Bedrängnis, die schnürt mir die Luft ab. Ich kann gar nicht mehr durchatmen frei. Und nun werden einige unter uns sein, die haben morgen einen schweren Gang vor sich. Einer wird ins Krankenhaus eingeliefert und weiß nicht, was das Ende sein wird. Ein anderer geht mit Zittern morgen zur Arbeit. Im nächsten ist die Zukunft sowieso schon ganz dunkel. Paulus sagt, das ist normal für Leute, hinter denen Gott steht. Nur musst du wissen, es gibt keine Macht in dieser Welt mehr, auch keine dämonische Macht mehr, gar nichts mehr, die dich aus der Hand Jesu herausreißen kann. Gott ist für dich, weil das Opfer Jesu gültig ist. Ich treffe immer in diesen Tagen so viele Christen, die sagen, aber gibt's nicht vielleicht dämonische Einflüsse von meiner Großmutter her, die mich noch belasten können, darum werde ich nicht frei. Nein. Wo das Opfer Jesu von ihnen angenommen wird, wo sie sagen, das gilt mir, da hat keine andere Macht einen Einfluss mehr. Nichts, nichts kann mich mehr scheiden. Auch keine dämonische Macht mehr. Von Christus Jesus, meinem Herrn. Und wenn Sie das nicht fassen können, dann dürfen Sie dieses Ja zu Jesus unter Zeugen in der Seelsorge noch einmal sagen. Und niederknien und ihn darüber preisen. Das sollen Sie wissen, damit Sie gewiss Ihren Weg gehen können. Fröhlich. Können Sie sagen, jetzt Operateure, jetzt könnt ihr anfangen schneiden in meinem Körper. Ich bin so gelassen und weiß, Gott macht es recht nach seinem Plan. Dann können Menschen über mich reden, redet, was ihr wollt. Ich weiß, dass Jesus über mir wacht und ich seiner Hand nicht herausfallen kann. Und wenn es dann sogar in den Rachen des Todes hineingeht, der schwerste Schritt, den man gehen kann, das ist kein leichter Weg, das ist auch keine Erlösung. Auch wenn Sie 120 Jahre alt sind, ist das keine Erlösung, sondern ein grausamer Schritt in den Rachen des Todes. Dann sagen wir, nein, Tod, du hast nichts mehr zu melden. In die Hände Jesu fallen wir zum Leben. Weil Tod und Leben, nichts kann mich mehr scheiden von ihm. Und erst recht keine läppische Sünde und keine Ungehorsamstat darf mich doch mehr von Jesus scheiden. Um seines Opfers willen, an das halte ich mich. Und das ist der Grund meines Glaubens. Und das macht mich so fröhlich. Und dann will ich dies aussprechen. Will ich es bekennen. Fröhlich bekennen vor allen Menschen. Gott ist für mich. Keine Zweifel darüber mehr. Um des Opfers Jesu willen. Amen.